Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast ist die Schauspielerin Anna Thalbach. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Ich bin nur etwas knautschig.
Bisschen knautschig. Brauchen Sie morgens immer so einen kleinen Moment, bis Sie in Fahrt kommen? Oder
das kommt natürlich immer darauf an, wann man ins Bett geht. Ne? Wenn man gerade so im Theatermodus ist, dann wird es recht spät. Und eigentlich ist für mich jetzt gerade momentan 9 mitten in der Nacht.
Sie haben nämlich gerade Ensuite gespielt, so heißt das. Das heißt, Sie standen jeden Tag auf der Bühne im Schillertheater in Berlin. Wie ist dann der Tagesrhythmus, wenn Sie da jeden Abend auf der Bühne stehen?
Ah, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auch manchmal Tage, da mache ich Doppelschicht. Weil beim Theater verdient man ja nicht viel Geld. Entgegen der Meinung mancher Leute verdienen Theaterschauspieler keine Millionen und verbringen ihre Ferien in Spas, sondern wir haben ganz stinknormales, überschaubares Gehalt. Und um meine Fixkosten zu decken, mache ich meistens Doppelschichten und spreche tagsüber 4 Stunden Hörbuch ein, um dann abends nochmal ins Theater zu gehen. So ist mein Tagesrhythmus. Also ich wache auf, frühstücke was, gehe ins Tonstudio, setze mich auf meinen Bounceball und lese also im Schnitt 100 Seiten und dann...
Bounceball? Was ist der Bounceball?
Na, diese Bälle, die Schwangerschaftsbälle.
Ah, gut für den Rücken.
Ja, wenn man so lange, Sie kennen das ja auch. Wieso, wenn Sie
aus meiner Schwangerschaft, ja.
Na, wenn Sie so lange sitzen, auch das hier stimmt. In dem Studio einfach, dass das irgendwie mit dem Ball, ist das irgendwie für mich recht angenehm für den Rücken. Und dann, wenn ich fertig gebounced und gelesen habe, dann gehe ich nochmal nach Hause, dann esse ich nochmal was und dann fahre ich ins Theater.
Wir bouncen heute leider nicht zusammen, sondern sitzen auf normalen Stühlen, aber reden über das, was Sie so machen. Sie stammen aus einer der bekanntesten Theaterfamilien Deutschlands und gerade standen Sie mit Ihrer Mutter Katharina Thalbach, Ihrer Tochter Nelly und Ihren Onkeln Pierre und Philippe Besson auf der Bühne in dem Stück Hase, Hase, das wiederum Colline Ciron geschrieben hat, die lange mit ihrem Großvater Benno Besson zusammen war. Wir können das ja gleich vielleicht nochmal ein bisschen aufdröseln. Erleben Sie das auch als etwas Besonderes?
Ja, manche Konstellationen kommen dann häufiger oder weniger häufig vor. Also das war auf jeden Fall auch eine Ausnahmekonstellation. Normalerweise sind wir ja eher zu dritt.
Also Sie, Ihre Mutter und Ihre Tochter. Ja, wie ist das denn, wenn man mit der Familie auf der Bühne steht? Sieht man sich da eigentlich unkritischer oder sieht man sich da gerade kritisch?
Ich würde mal, tendenziell würde ich sagen, sieht man sich kritischer. Aber das kennt ja auch jeder Mensch von seinem Umfeld, dass man mit denen, die man liebt, immer ein bisschen, da guckt man halt ein bisschen genauer hin. Und man wünscht sich ja auch für die, die man liebt, dass die sozusagen in der optimalen Form sind. Und das ist dann das, was man wahrnimmt. Das ist man bestimmt mal ein bisschen strenger.
Wie äußert sich das dann?
Wir gucken halt aufeinander und wir kritisieren uns auch gegenseitig.
Ist das manchmal auch schwierig, vielleicht miteinander verglichen zu werden? Also wenn es da eben so eine Theatertradition gibt und...
Der Vergleich bleibt nicht aus. Also wenn man für sich selber sicher ist mit dem, was man tut oder mit seiner Identität im Reinen ist, dann ist Kritik was sehr Konstruktives und muss dich nicht verunsichern. Also das...
Aber vergleichen Sie sich denn auch selbst? Also
ja, klar, macht man das. Aber ich glaube, auch das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Auch Leute, die innerhalb deiner Familie sind, die nicht den gleichen Beruf machen. Ah, guck mal, du isst ja wie der Opa. Ah, du lachst ja wie der Onkel. Also das ist ja, man ist ja immer neugierig zu gucken, woher komme ich, was kann der andere, was ich auch kann.
Ja, manchmal hat man vielleicht aber auch das Gefühl, ich mache es jetzt erst recht anders, weil meine Mutter
kann auch so. Kann auch eine Auswirkung sein. Also ich glaube, die Reaktionsmöglichkeiten sind da vielfältig. Also man kann eben mit Anti oder mit Pro antworten oder mit was völlig anderem, keine Ahnung. Ich glaube, da sind wir sehr variabel. Manchmal macht man es extra anders und manchmal macht man es eben genauso.
Sie haben ja gerade schon erzählt, Sie arbeiten öfter zusammen. Ab Ende März werden Sie mit Ihrer Mutter und Ihrer Tochter Mord im Orient Express auch spielen. Verbringen Sie sonst auch so viel Zeit als Familie?
Ja, so viel Zeit wie bei der Arbeit? Nee, das nicht. Aber wir versuchen das. Also klassischen Feiertage verbringen wir zusammen, Weihnachten natürlich. Und manchmal verreisen wir auch zu dritt, Kathi, Nelly und ich. Das haben wir jetzt länger nicht gemacht, aber wir machen gerne Städtereisen zu dritt.
Gibt es da eigentlich dann andere Themen als das Theater? Oder?
Ja.
Aber das ist doch schwer, das dann abzuschalten, nee. Oder?
Nee, das ist nicht schwer, das abzuschalten. Also wir haben ja im Theater genug Zeit, über das Theater zu sprechen. Also wenn man zusammen ist, reden wir auch über ganz alltägliche Dinge, über das, was die Welt betrifft oder wer uns geärgert hat oder an wen wir verliebt sind. Also das besprechen wir dann privat.
Bei der nächsten Produktion, also bei Mord im Orient Express, da ist ja Ihre Mutter auch wieder Regisseurin. Mhm. Ist das dann auch vielleicht nochmal eine ganz andere Konstellation, weil sie als Regisseurin sagt, was sie machen sollen und da müssen sie das dann schon irgendwie annehmen? Oder ist das ein anderes Verhältnis in dem Moment?
Also, jein, natürlich. Also Situationen wie Hase, wie in der wir Hase, Hase waren, da waren wir ausschließlich Kolleginnen. Wobei meine Mama auch ein Regisseur, ein Regieblut in sich hat und wenn ihr was einfällt, flüstert sie einem das auch gerne trotzdem ins Ohr. ich finde, dass meine Mama oder meine Mutter sehr kreativ ist, sehr schöne Ideen hat, einen sehr schönen Blick hat auf Schauspieler und auf ihr entsprechendes Potenzial. Und Kathis Ratschläge als Kollegin und Anweisungen als Regisseurin sind in der Regel immer sehr wohlwollend. Und wenn man ihr vertrauen kann und weiß, sie will ja nur das Beste, dann kann man das auch dankbar annehmen.
Sie sagen Kathi zu Ihrer Mutter?
Bei der Arbeit, ja.
Ach, wieso trennen Sie da?
Weil da noch andere Kollegen sind.
Nun gibt es ja manchmal bei Kindern aus Familien, in der es so eine lange Tradition gibt, den Wunsch vielleicht auch auszubrechen aus dieser Tradition. War das bei Ihnen auch mal so? Oder?
Ich glaube, so richtig massiv war der Wunsch nicht. Es gab immer eine Sehnsucht. Ich habe auch immer noch eine Sehnsucht nach der bildenden Kunst, weil ich mich damit sehr beschäftige und da auch schon ein paar Ausstellungen gemacht habe. Und das ist auch eine meiner Leidenschaften. Aber nö, eigentlich nicht.
Gab es denn mal so einen Plan B trotzdem? Also Sie haben jetzt die bildende Kunst angesprochen.
Also Plan B ist ja irgendwie immer gut, wenn man flexibel ist im Leben. Aber wenn mich als Schauspielerin keiner mehr leiden kann, dann fallen mir genug andere Sachen ein, die mir total viel Spaß machen würden. Also das ist jetzt nicht the one and only thing in my life, was ich, also ich kann mir wahnsinnig, ich würde gerne mit Kindern arbeiten. Ich finde Gastronomie spannend. Ich finde, es gibt total viele Felder, finde ich total schön. Die Schneidern finde ich toll.
Aber als junger Mensch haben Sie nicht gedacht, ja, vielleicht werde ich
Schauspieler? Ich wollte eine Tischlerlehre machen, aber weil ich Rückenstress hatte, hat der Orthopäde davon abgeraten. Tischlerlehre war so das erste Handwerk, was mir gefallen hätte. Also es gibt viele Handwerke, die ich sehr, sehr schön finde.
Und warum haben Sie dann gesagt, nee, aber dann doch Theater? Also Rücken?
Naja, Theater war es jetzt ja nicht. Ich habe ja mit 6 angefangen zu drehen. Also das heißt, als ich 16 war, konnte ich mich quasi schon mehr oder weniger finanzieren. Jetzt sagt man einem 16-jährigen Mädchen, was schon einen Beruf hat, von dem es sogar leben kann, machen wir eine Lehre. Krieg mal kein Geld, steh wieder morgens auf. Ich glaube, da hätte jedes 16-jährige Mädchen die gleiche Wahl getroffen wie ich.
Mein Gast ist die Schauspielerin Anna Thalbach, die seit 40 Jahren vor der Kamera und auf der Bühne steht. Dabei ist sie gerade mal 46 Jahre alt. Mhm. Wer jetzt nachgerechnet hat, und Sie haben es gerade auch schon erzählt, Sie waren 6, als Sie Ihre erste Rolle gespielt haben. Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie denn daran?
Ach na, eigentlich kann ich mich an alles erinnern.
Das war damals ein Film von Ihrem Stiefvater Thomas Brasch.
Genau.
Engel aus Eisen heißt er.
Genau, das spielt 45 bis 46. Und da geht es um die Glado-Bande, die tatsächlich existiert hat.
Das war eine Diebesbande.
Das war eine Diebesbande und das war die letzte Hinrichtung mit dem Pfeilbeil. Also da wurde der Glado quasi geköpft.
Was für eine Rolle haben Sie da gespielt?
Ich habe die Tochter von meiner Mama gespielt. Ganz einfach, ich musste mich gar nicht umstellen. Ich musste nur ältere Kleider anziehen, als ich vorher anhatte.
Und wie war das dann mit 6 da am Set?
Ich fand das total schön und aufregend und ich habe die Atmosphäre geliebt und die Kameras, ja.
Gab es denn eigentlich mal eine Überlegung für Sie, also wir haben ja vorhin über Plan B gesprochen, eine Ausbildung als Schauspielerin zu machen, weil Sie sind nicht zur Schauspielschule
gegangen. Ja, das stimmt. Ich bin nicht zur Schauspielschule gegangen, weil ich ehrlich gesagt Angst hatte vor denen, weil ich dachte, dass ich es da nicht leicht haben werde, dass sie entweder mir in meinen Hintern treten oder reinkriechen, aber dass meine Chancen, da normal behandelt zu werden, sehr klein sind. Davor hatte ich Angst und deswegen habe ich das nicht gemacht.
Können Sie nachvollziehen, dass manche Kolleginnen oder Kollegen von Ihnen das vielleicht auch kritisch sehen, wenn man nicht bei der Schauspielschule gewesen ist? Also jetzt vielleicht nicht in Ihrem Fall, aber...
Letztendlich das muss man das ja dann, wenn man nicht zur Schauspielschule geht, mit Talent oder mit Professionalität ausgleichen. Dann können die das ja kritisch sehen, aber wenn du deine Sachen kannst, dann ist das
aber
egal.
Aber dieses Sicherheitsding hatten sie nie im Kopf. Ich meine, wir leben im Land, wo der Abschluss alles zählt, ja, dass Sie gesagt haben, das brauche ich jetzt irgendwie.
Naja, ich hätte schon ganz gerne Abitur an sich gemacht, aber ich habe es in der Schule jetzt auch nicht so ganz so, das hat nicht so richtig gepasst mit mir und der Schule.
Wieso nicht?
Weil das mit den Lehrern und mir nicht so richtig hingehauen hat. Das, also ich hatte nicht das Glück, Lehrer zu haben, die die mich begeistern konnten für die Schule. Und ich habe dann mit 16 mein eigenes Geld verdient, habe dann natürlich die Notwendigkeit nicht mehr so richtig gesehen.
Wie haben Sie denn als Kind die Arbeit Ihrer Mutter erlebt? Weil das war ja wahrscheinlich ja dann schon ein bisschen unkonventionelleres Leben. Also zumindest.
Das war mir schon immer klar, dass das ein unkonventionelleres Leben ist. Und bei Kindern wollen ja dann immer das Gegenteil. Also ich wollte dann immer so artige, brave Eltern, die jeden Tag um die gleiche Zeit mir Frühstück machen und aufstehen. Und die Kinder, die bei uns zu Besuch waren, wollten dann immer meine Eltern haben. Und ich glaube, das ist ganz normal.
Haben Sie das dann auch geäußert gegenüber Ihren Eltern?
Ja, wir waren immer so, sind bis heute sehr offen und aber auf sehr liebevoller, humorvoller Ebene.
Und da hat Ihre Mutter gesagt, das ist jetzt halt so, das ist meine Arbeit. Und
ich bin deine Mutter und das ist meine Arbeit, genau.
Gab es denn da eigentlich auch Begegnungen mit Theaterleuten, die Sie besonders beeindruckt haben? Weil ich kann
da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe natürlich dadurch, dass ich so jung angefangen habe, nicht nur im Theater, auch im Film. Ich habe mit Film angefangen, also sehr aktiv selbst habe ich mit Film angefangen. Im Theater war ich immer mit, also ich habe natürlich über meine Mutter diese ganzen Leute, die meine Mutter dann kannte, natürlich auch als Kind schon gesehen. Weiß ich nicht, Herbert Sasse, Boy Gobert, Walter Schmiedinger. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen sollte, weil das 40 Jahre Theaterbegegnungen sind.
Waren Sie da oft auch mit im Theater?
Ja, ich war als Kind viel dabei. Und das Interessante als Kind ist ja, dass die Erwachsenen vergessen, dass Kinder was mitbekommen und sich dann ganz anders benehmen, ne?
Was haben Sie noch mitbekommen?
Das darf ich jetzt natürlich nicht verraten. Ich kann ja die Leute nicht in die Pfanne hauen. Aber man lernt die Leute ganz gut kennen, sage ich mal so.
Sie haben ja im Prinzip da, das habe ich gelesen, dass Sie das mal gesagt haben, die alte Schule bei der Arbeit erlebt. Mhm. Was hat diese alte Schule ausgezeichnet?
Ja, es ist schwer, das so also kurz zu beantworten. Das ist erstmal auch eine Einstellungsfrage überhaupt dem ganzen Beruf gegenüber. Auch erstmal los, also letzte alte Schule, da ist der Beruf tatsächlich sehr handwerklich in der Diskussion oder in der Wahrnehmung. Heute gehört ja viel äußerlicher Schmuck dazu und da ist sozusagen die Basic eigentlich gar nicht mehr so interessant oder relevant. Was man aber in der Arbeit dann auch spürt, wenn Leute diese Basics nicht haben, weil da bestimmte Dinge nicht selbstverständlich sind. Also nicht, ich rede jetzt nicht nur von Disziplin, Kollegialität, Loyalität und Demut, sondern auch sicherlich Intelligenz, Tiefe, ja, Gestaltungswillen und Gestaltungskompetenz.
Was meinen Sie mit äußerlicher Schmuck, dass es mehr um das Aussehen?
Um Fame geht, um Fame. Berufs-, also so, das ist wichtiger, ob das die Leute Tennis spielen im Urlaub als ihre Arbeit. Also in der Regel wird ja über Schauspieler, über die Arbeit, ist ja der kleinste Teil, der da geschrieben wird. Der größte Teil bezieht sich auf die Illusion, die hergestellt wird von einem Privatleben, was meistens so 99,95% nicht der Realität entspricht.
Sie haben gerade schon gesagt, zu Beginn Ihrer Karriere haben Sie hauptsächlich Filme gedreht, sind auch gleich mit dem Nachwuchspreis des Max-Ophüls-Festivals ausgezeichnet worden. Warum hat Sie denn der Film erstmal mehr gereizt?
Als Konsument bin ich liebe Film, also auch immer noch so. Hab damit auch irgendwie angefangen mit Film und bin meine richtige Liebe zum Theater ist erst später gewachsen. Und Theater für Kinder gibt es ja jetzt nicht so viel. Also so, deswegen war das, glaube ich, auch. Ist einfach passiert, glaube ich.
Ja, aber als junge Frau haben Sie ja dann auch erstmal mehr Filme gedreht als
Theater. Ja, aber mit 19 habe ich dann angefangen, auf der Bühne zu stehen. Also so da kam dann das entsprechende Angebot. Das ist natürlich sicherlich auch ein Umstand, der des Nicht-Hingehens zur Schauspielschule zu verdanken ist. Weil als junge Schauspielerin gehst du natürlich über die Schauspielschule auf die Bühne eigentlich, weil du dort dann weg engagiert werden kannst. Und das habe ich ja alles nicht gemacht. Und ich war auch nicht bei den Theatern vorsprechen. Ich war ein bisschen faul, ich habe mich nicht doll gekümmert.
Sie sind in Ost-Berlin geboren, aufgewachsen in West-Berlin. Ihre Mutter ist zusammen mit ihrem Lebensgefährten Thomas Brasch infolge der Biermann-Ausbürgerungsproteste in den Westen gegangen. Da waren Sie 3 Jahre alt. Mhm. Hat das in Ihrer Kindheit eine Rolle gespielt?
Ja.
Inwiefern?
Ja, das war die Geschichte meiner Eltern und es wurde immer über Politik geredet zu Hause. Also zumindest vor allem, solange mein Vater noch lebte.
Hat Ihnen Ihre Mutter von der DDR dann auch erzählt, richtig bewusst, als sie Kind war? Was hat sie da gesagt? Was hat sie Ihnen da mitgegeben?
Das kann ich gar nicht beschreiben. Ehrlich gesagt, das ist ja eher so ein Gefühl und man nimmt als Kind ja eher so die energetischen Schwingungen auf, wenn die Eltern oder der Besuch, der bei uns zu Hause war, über die DDR entsprechend gesprochen haben. Also es war zumindest offensichtlich, dass es alle sehr, sehr betrifft.
Und war das so ein Ort für Sie dann wie so eine Art Sehnsuchtsort? Wo,
die DDR?
Ja,
wo,
nee, das nicht.
Nein, das wird mir auch manchmal nachgesagt aufgrund irgendwelcher Interviews, dass ich ein Nostalgiker wäre. Das ist völlig absurd, das kann ich gar nicht sein, weil ich war 3. Also woher soll ich da eine Nostalgie entwickeln?
Ja, es kann ja sein, wenn man Geschichten hört.
Ja, okay, na gut, dann wäre ich aber, glaube ich, lieber in Woodstock dabei gewesen als im Osten, ganz ehrlich. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Also ich kann keine Nostalgie, tatsächliche Nostalgie empfinden, weil ich viel zu klein war und weil meinem Vater das Land jetzt auch nicht gut getan hat. So, das habe ich zumindest als Kind nicht so empfunden. Deswegen war ich auch teilweise auch böse auf die DDR. Aber genauso war ich auch mal böse auf die BRD oder bin jetzt mal böse auf den Staat und den Staat, so wie man die Welt halt filtert und empfindet.
Jetzt gibt es ja die DDR auch schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wie ist das denn heute? Sie leben in Berlin. Fühlen Sie sich heute einem Teil der Stadt mehr verbunden, weil Sie im Westen aufgewachsen sind, aber jetzt wieder im Osten der Stadt leben?
Also Berlin ist ja eh nicht mehr Berlin so. Ist ja jetzt eine neue Stadt, eine andere Stadt. Das muss man akzeptieren. Und das versuche ich jeden Tag aufs Neue. Und ich mag meinen Kiez, also partiell mag ich meinen Kiez sehr gerne. Ich mag meine Infrastruktur, ich liebe mein Zuhause, meine Wohnung und bin nach wie vor ein Kind dieser Stadt.
Obwohl Sie im Westen groß geworden sind, haben Sie nach dem Mauerfall, habe ich gelesen, Begrüßungsgeld kassiert.
Ja.
Gleich zweimal.
Richtig, aber ich habe es zurückgegeben, einen Teil. Herr Wobereiter hat das andere zurückbekommen.
Wie kam es denn dazu?
Dass ich das Geld zurückgeben konnte.
Nee, dass Sie das Begrüßungsgeld kassiert haben.
Also ich hatte noch einen DDR-Pass bekommen. Meine Eltern war es zumindest wichtig, dass ich weiß, woher ich komme. Und für die bin ich nun mal ein Kind der DDR auch und dort geboren. Und deswegen hat man sich darum bemüht, mir einen DDR-Pass zu besorgen, den ich dann 89 wurde mir tatsächlich ausgestellt auf den letzten Drücker. Und dann habe ich gedacht, mit 15, 16 denkst du natürlich, klar, gibt Geld, nehme ich. Und dann haben sie bei der Sparkasse in der Motzstraße irgendeinen Stempel vergessen und dann bin ich zweimal hingegangen.
Und dann eines Tages aber zu Herrn Wowereit gegangen, der wahrscheinlich da noch Bürgermeister war und gesagt...
Er war noch Bürgermeister. Es war ein Festakt. Palais am Gendarmenmarkt, 25 Jahre Mauerfall war das damals. Und den durfte ich, danke für die Ehre, den durfte ich moderieren. Gorbatschow war da, Schröder war da und so weiter. Und also sehr, sehr hohe, wichtige Menschen. Politiker und ich habe dann moderiert, von Akt zu Akt gesprochen und dann stand auf dem Moderationskärtchen, hier ist bitte eine persönliche Geschichte und dann habe ich gesagt, na gut, dann erzähle ich eben genau diese Geschichte, dass ich zweimal das Geld geholt habe und dass es mir leid tut und ich habe dann 50 Euro mitgenommen, dachte 50 Euro sind 100 Mark, das müsste irgendwie hinhauen und habt gesagt, ich möchte das mit hier offiziell, also ich habe vor Frau Merkel und vor Gorbatschow und vor Wowereit meine Schulden zurückbezahlt an die BRD. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich betrogen fühlen. Klaus Wowereit war so höflich, mein Geld anzunehmen. Was er damit gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Quittung darüber.
Da müssen wir
aber
mal
Zeugen.
Da müssen wir mal nachfragen, wenn er das nächste Mal hier ist. Ja, ab und zu hört man ja auch, dass Sie aus Berlin kommen. Mhm. Und Sie sagen, ja, Berlin ist Ihre Stadt. Was macht denn Berlin zu Ihrer Stadt dann eigentlich?
Ich wiederhole mich, ich bin hier geboren sozusagen. Und meine Uroma hat ja hier schon gewohnt. Also ich kann halt bald an vielen Orten dieser Stadt sehr, sehr tiefe Erinnerungen. So, deswegen ist das einfach mein Zuhause.
Was ist denn an Ihnen typisch Berlin?
Die große Schnauze wahrscheinlich.
Sie haben gerade schon diese Veränderungen angesprochen. Mhm. Wie nehmen Sie die wahr, diese Veränderung?
Das ist ja sehr subjektiv. Ich persönlich, ich finde das ein bisschen ungemütlich. Vielen Menschen geht es ja auch so, dass das einfach gerade generell ein bisschen ungemütlich ist.
Was finden Sie ungemütlich genau? Also Ihre Mutter, die musste zum Beispiel gerade aus der Wohnung.
Dazu will ich gar nichts mehr sagen. Ich möchte da wirklich einfach gar nichts mehr zu sagen zu diesem Thema. Ich finde es allgemein ein bisschen ungemütlich. Also ich finde es so, die Ängste werden ja geschürt gerade zur Zeit. Ob das sozusagen die apokalyptischen Ängste sind, die geschürt werden, oder die ökonomischen. Ich finde es halt, ich persönlich bin kein Freund von dieser Geldgeschichte. Ich finde irgendwie, ich habe keinen Plan B. Oder sonst würde ich vielleicht auch versuchen, in die Politik zu gehen. Aber dafür reicht meine Kompetenz bei weitem nicht aus. Aber das, was sich die Menschen gerade ausgedacht haben, wo wir gerade so nachleben, also sozusagen der Profit. Also ich habe das Gefühl, wir werden von BWLern regiert und dass dieses BWL-Denken in alle Lebensbereiche inzwischen eingedrungen ist, wie so ein Wurm. Und das alles so diktiert. Gibt bestimmt Menschen, die das prima finden und total toll. Die sollen sich freuen. Ich persönlich bin auf das andere Team und ich mag das nicht so.
Gibt es denn irgendwas, was Sie dieser Entwicklung, die Sie kritisieren, entgegensetzen?
Das meinte ich ja, wenn ich gegen Konzepte hätte, würde ich ja mir vielleicht sogar die Mühe machen und in die Politik gehen, aber wahrscheinlich auch nicht, weil man wird irgendwie offensichtlich sehr schnell alt, wenn man Politiker wird. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ich habe keinen Gegenentwurf. Ich denke, da gibt es ja auch Wissenschaftler, die sich da jahrelang mit beschäftigen. Und selbst wenn es einen Gegenentwurf gibt, wird es wahrscheinlich sehr viel Zeit und Geduld brauchen, solche umzusetzen. Die Menschen haben sich ja doch sehr an Geld gewöhnt.
Aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass Sie zumindest in Ihrem Leben sagen, also Geld spielt mir jetzt, ist für mich nicht so wichtig. Klar, ich brauche es, um zu überleben, damit der Kühlschrank voll ist. Aber dem Konsum, den entziehe ich mich.
Ich bin auch verführbar. Also da will ich jetzt keine Illusionen erzeugen beim Zuhörer, dass ich hier irgendwie der super tolle Verzichter bin. Aber ich versuche es zu lernen.
Anna Thalbach, über Ihre Arbeit am Theater und vor der Kamera haben wir schon gesprochen. Sie sind aber auch eine sehr renommierte und mehrfach ausgezeichnete Sprecherin von Hörbüchern. Über 400 Produktionen haben Sie schon gemacht. Ist die Herangehensweise da eigentlich ähnlich wie an ein Theaterstück oder wie erarbeiten Sie sich ein Hörbuch?
Das ist das totale Gegenteil vom Theater. Also beim Hörbuch arbeite ich eigentlich gar nichts, sondern das lese ich ja im Studio erst vor. Also ich habe selten Zeit, die vorher zu lesen, die Hörbücher. Also man nennt es Prima Vista. Mhm. Einige Kollegen machen das auch so. Ich finde das kein Einzelfall. Wenn man relativ sicher ist im Lesen, kann man das machen.
Aber das heißt, Sie reagieren in dem Augenblick auf das, was Sie da lesen? Mhm. Weil irgendwie muss man ja eine Stimmung dann auch anlegen.
Ja, oder? Nö. Also wenn man geübt ist, dann versteht man, wie der Hase läuft.
Aber ist es dann nicht manchmal auch schon zu spät, wenn man da mitgekriegt hat?
Es ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Also es gibt ja noch jemand, der daneben sitzt, der das Buch vorher gelesen hat. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass alle drumherum das Buch zum ersten Mal hören. Dann kann natürlich passieren, dass man einen Charakter anders angelegt hat und plötzlich auf 10 Seiten sprichst du den ganz tief und auf Seite 11 steht dann, er war dünn und hager. Dann denkst du doch, vielleicht sollte ich doch nochmal. Also, aber dass damit eben das nicht passiert, sind natürlich Leute da, die das vorher gelesen haben und einen entsprechend noch ein bisschen korrigieren können, wenn das Gefühl nicht stimmt. Aber wenn die Erfahrung irgendwann da ist, dann ist das wie kann man das vergleichen, wie ein Bausatz, wie ein Kasten mit Bauklötzen. Du weißt irgendwann, ich nehme den dicken Baustein, das ist der dickere.
Was für Bauklötze sind denn das? Also
ja, Geschwindigkeit, Atmosphären, Figuren. Also ich für mich ist das eine sehr visuelle Geschichte, ein Buch. Hm. Also wenn ich das sehe, sehe ich sofort, wie das alles aussieht und ich sehe die Charaktere. Deswegen vertue ich mich auch nicht in der Stimme von denen, weil ich sehe die ja gerade quasi vor mir, deswegen weiß ich auch, wie die sprechen müssen und so.
Was ich mir so schwierig vorstelle, aber das gehört wahrscheinlich auch zu dem Handwerk, diese Stimme immer wieder zu treffen.
Das ist halt Handwerk. Wenn man sich sicher ist, wer das ist, dann redet er immer gleich.
Sie setzen sich ja auch sehr stark dafür ein, dass Kindern vorgelesen wird. Warum ist das Ihrer Meinung nach so bedeutsam?
Weil für Kinder die Kommunikation macht sie einfach stark. Es macht sie selbstsicher. Es ist für einen selber wie eine Waffe, wie ein Schutzteil, was man anziehen kann, wenn man sich seiner mündlichen Möglichkeiten bewusst ist und in der Lage ist, so präzise auszudrücken, was man möchte.
Also
oder auch nicht.
Das heißt, durch das Vorlesen lernen Kinder eben selber auch, sich auszudrücken.
Ja, und auch ein Wortschatz wird permanent erweitert und Sprache ist einfach wichtig.
Wie liest man denn Kindern am besten vor, jetzt mal als,
mit sehr
als
viel Liebe.
Tipp vom Profi?
Ja, das muss auch jeder seinen Weg finden. Also so, ich glaube, in erster Linie sollte man Spaß dran haben und auch seinen Kindern vorlesen und nicht sich selber oder der Wand. Also man sollte das erstmal als großes Vergnügen empfinden und dann überträgt sich das in der Regel auch aufs Kind.
Sie empfehlen ja auch Bücher zu nehmen, für die Kinder eigentlich noch zu jung sind. Warum?
Nein, das habe ich wahrscheinlich mal irgendwann in einem Zusammenhang gesagt. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren, weil letztendlich ist das eine Charakterfrage. Ich war immer mal im Kino, kann ich mich erinnern, mit meiner Tochter Nelly und einem Kumpel von ihr, der war gleich alt. Und das war der Prinz aus Ägypten irgendwie, Disney. Und der kleine Junge hat, und es war Zeichentrick, der kleine Junge hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, als der kleine Moses im Bastkörbchen den Nil runtersauste. Meine Tochter hat sich totgelacht. Also das ist eine Charakterfrage, wenn du natürlich ein zart beseitetes Seelchen da hast, was ja nicht ein Fehler ist, sondern einfach nur eine Art von jemand, dann solltest du vielleicht dich an die Altersangabe, die da hinten drauf steht, halten. Aber es gibt auch, also ich finde halt oftmals, dass man die, ich finde, was ich eigentlich wahrscheinlich damit sagen wollte, ist, dass ich finde, man soll die Leute beanspruchen. Man soll die Leute nicht sagen, ach, das kann der doch nicht. Also ich finde es immer gut, sich eine Aufgabe zu suchen, die mühschwerer ist, als man es als erlaubt.
Sie lesen ja auch in Hospizen vor.
Das habe ich lange nicht mehr gemacht, aber als ich es gemacht habe, fand ich es spannend.
Für Kinder auch?
Das war ein Kinderhospiz.
Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Wie haben Sie das erlebt? Also wenn Sie sagen, das war spannend.
Was heißt spannend? Das klingt so ein bisschen, als wäre das ein Erlebnispark, was es selbstverständlich ist. Das absolute Gegenteil davon ist. Für mich war, ich habe gedacht, was ist dein Teil, den du der Gesellschaft geben kannst? Wie kannst du deiner Gesellschaft oder einer Gesellschaft helfen? Und Lesen und das Interpretieren ist eben eine meiner absoluten Stärken. Deswegen war für mich klar, dass es was mit Lesen ist. Und dann wollte ich mich eigentlich meiner größten Angst stellen und ich kann mir nichts Schlimmeres, nichts Gruseligeres vorstellen. Nichts mehr macht mir mehr im Leben Angst als die Vorstellung vom Verlust des eigenen Kindes. Und das war die Motivation für mich, mich dieser Angst zu stellen und zu sehen, wie gehen Menschen damit um, sprich die Eltern und die betroffenen Kinder und auch die Geschwisterkinder. Und das meinte ich mit spannend, dass ich das einfach hochgradig interessant fand und auch sehr lehrreich.
Gibt es für Sie eigentlich einen Unterschied, wenn Sie für Kinder oder für Erwachsene arbeiten?
Jein. Also letztendlich, unterm Strich, ist es dieselbe Begeisterung, die man da triggert oder nicht. Aber nee, eigentlich nicht. Also es sind beide, haben ihre Vor- und Nachteile.
Gerade sind Sie ja auch im Kinderfilm Vier zauberhafte Schwestern zu sehen. Was spielen Sie da für eine Rolle?
Da spiele ich die Miss Duggery, die Haushälterin von Campton Towers. Ich habe einen sprechenden Staubwedel, heißt Baxter.
Wie ist es dann, einen sprechenden Staubwedel als Spielpartner, Anspielpartner zu haben?
Ja, man hat ja quasi nichts, ne? Also das ist, muss sich das Zuhörer jetzt vorstellen. Man gibt mal der Schauspielerin einen Kochlöffel in die Hand und dann muss ich mir vorstellen, dass der Kochlöffel der Staubwedel ist.
Und dann wird es dann nachher reinmontiert.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man so für Kinder arbeitet, da kann man eigentlich dem Affen so ein bisschen mehr Zucker geben und dass das dann besonders reizvoll ist.
Oder? Ich glaube nicht, dass die Kinder jetzt großen Wert auf die Übertreibung als solche legen. Aber sicherlich kann man Klischees bedienen. So, ne? Also, und Kinder mögen es, wenn man sehr, sehr laut und direkt ist.
Ja, und dieses Fantasievolle, diese fantasievollen Figuren und Gestalten.
Ich persönlich mag das als Erwachsener genauso gerne. Ich weiß gar nicht immer, warum dieser Unterschied gemacht wird. Ich finde als Erwachsener Fantasiefiguren genauso toll, wie ich es schon als Kind.
Mein Gast heute Vormittag war die Schauspielerin Anna Thalbach. Und vielleicht nochmal zum Ende. Ich verbinde eine sehr schöne Theatererinnerung mit Ihnen. Das ist schon ein paar Tage her. Das war in den 90er Jahren. Da habe ich als Schüler mit meinem Deutschkurs damals Sie und Ihre Mutter in Mutter Courage gesehen. Sie haben die stumme Katrin gespielt. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, sodass ich über heute auch noch dran denke und das nicht vergessen habe. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen, dass das für Sie auch ein besonderes Bühnenerlebnis oder Familienerlebnis gewesen ist. Vielleicht mögen Sie das nochmal erzählen, weil das wirklich eine sehr schöne Geschichte ist.
Also die stumme Katrin war für mich in tausenderlei Hinsicht besonders, weil das ja meine Großmutter schon gespielt hat. Sabine Thalbach hat die stumme Katrin schon gespielt. Damals noch bei Brecht, in der Aufführung von Brecht am Berliner Ensemble. Ich glaube sogar die Uraufführung. Helly Weigel war Mutter Courage. Und bei der Produktion, es war eine Koproduktion zwischen dem Théâtre National de Chaillot in Paris und dem Thalia Theater in Hamburg unter der Regie von dem inzwischen verstorbenen Jérôme Savary, ein großartiger Theatermacher. Und das Besondere war unter anderem, dass meine Mutter kein Wort Französisch konnte und wir aber das auf Französisch geprobt haben, weil es war ja fürs Pariser Theater eben die französische Version. Mère Courage, und ich war Katrin Lamouette, die stumme Katrin. Und es war toll, meiner Mutter zuzusehen, wie sie eine Rolle erarbeitet, ohne die Sprache jemals gesprochen zu haben. Das war handwerklich sehr interessant. Aber noch viel schöner war, es gab dann eine Szene, wo wir auf der Drehbühne durch den Schnee, durch den Theaterschnee laufen, meine Mutter und ich. Und das Besondere war, ich war schwanger. Bin während der Proben schwanger geworden. Also ganz zu Anfang war ich noch nicht zu sehen. Und am Ende des Ritts, ich hab das 7 Monate ungefähr mit diesem Stück verbracht, war ich dann sehr, sehr dick schon. Normalerweise wird die Katrin vom Dach geschossen. In dem Stück ist es ein sehr klassischer Moment. Aber für mich wurde dann extra eine Rutsche gebaut, weil ich ja nicht mehr vom Dach fallen durfte, wegen meinem Kind. Und dann gab es eben eine Szene, wie Kathi und ich, meine Mutter als Mutter Courage, über diese Drehbühne laufen, den Wagen ziehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann wurde eingespielt eine alte Aufnahme aus der Uraufführung, wo meine Großmutter drauf zu hören war als Katrin und als Sängerin und hat ein ganz wunderschönes Lied gesungen. Und meine Mama und ich waren ganz, ganz sentimental und heulig, weil wir uns zu viert gefühlt haben. Nelly in meinem Bauch, meine Mutter in meiner Hand. Und meine Großmutter als Stimme über uns allen. Das war sehr, sehr episch.
Ein Familientreffen der ganz besonderen Art. Und wie gesagt, auch...
Und Sie waren dabei, Herr Wiese.
Ja, genau.
Yay!
Und ich war mir ja dieser Bedeutung gar nicht bewusst. Ich fand schon toll, dass da Mutter und Tochter auf der Bühne stehen. Diese andere Ebene, das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Und fand, dass wir die Geschichte auf jeden Fall nochmal zum Ende der Sendung erzählen sollten.
Ich finde es ganz toll, dass Sie es gesehen haben. Ich kenne ganz wenig persönlich von meinen Mutter-Courage-Zuschauern.
Schön, dass wir uns heute kennengelernt haben. Anna Thalbach, danke, dass Sie hier gewesen
sind. Danke für die Einladung.